Ein weiteres Sendschreiben an die Gemeinde, heute Offenbarung 3, die Verse 1 bis 6. Das Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes ist Grundlage der Predigt von Rainer Wörz. Ich lese Ihnen diesen Text. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach, stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Herr Jesus Christus, in deinem Namen sind wir hier zusammen. Deinen Namen wollen wir ehren. Und in deinem Namen kommen wir auch zu deinem Vater und zu unserem Vater. Danken dir von ganzem Herzen für diesen Morgen, den du uns schenkst, dass du uns zusammengerufen hast und dass wir hier dir begegnen können. Wir sind davon überzeugt, dass du ein Wort für uns hast, dass du uns was zu sagen hast und dass du es nicht nur etwas ist, was du uns zu sagen hast, und das Entscheidende, Worte des Lebens, die von dir dem Leben kommen. Und jetzt bitten wir dich, dass du mit diesem Wort, das du transportiert hast und übersetzen wirst in unser Leben, ankommst bei uns, in Kopf und Herz, in Händen und Füßen. Du kennst uns, du siehst unser Sehnen, du siehst auch unsere ganzen Lebensbereiche, und wir erwarten dein Reden. Und wir wollen dich auch ganz herzlich bitten, dass dein Heiliger Geist so unter uns am Wirken ist, dass es kein oberflächliches, nur äußeres Aufnehmen deines Wortes bleibt, sondern dass es wirklich zu dem kommt, was wir uns ersehnen, einem neuen, bewussten, klaren, konkreten Nachfolgen dir entgegen, unserem Herrn. Wir möchten dich ganz, ganz herzlich bitten für die, die mit uns in diesem Haus sind. Wir bitten dich für unsere Kinder, unsere Heranwachsenden. Wir bitten dich für den Kindergottesdienst. Wir bitten dich, dass dein Segen auf jedem Einzelnen ruht. Und wir bitten um die, die diesen Gottesdienst mitverfolgen oder später hören werden. Auch für sie beten wir, dass dein Segen sie erreicht. Ganz herzlich legen wir dir auch die Verantwortlichen unseres Landes hin, in welchem Bereich auch immer. Du hast uns aufgefordert, für sie zu beten. Und wir danken dir für unser Land, wir danken dir für allen Segen, der da ist, bis heute da ist. Aber du kennst auch alle Not, alle Ungerechtigkeit und alle Gottlosigkeit. Wirke du hinein und segne ganz besonders die, die in Verantwortung vor dir ihren Weg und ihren Dienst gehen und tun. Hab Dank, dass du unser Herr bist, unser Gott bist, dass wir eingebunden sind in deine Gemeinde, umfassend auf dieser Erde und schon in deiner Gegenwart. Anbetung dir, unserem Gott. Amen.
Hans, wach auf! So schrie der Kamerad an der Front seinen eingeschlafenen Mitkämpfer an. Der Feind kommt, um Himmels Willen, wach auf, du kommst um! Und was wir so im normalen Leben kaum für möglich halten, das ist an der Front nach jahrelangem und monatelangem Einsatz möglich. Er war so völlig übermüdet durch diese jahrelange Überlastung, dass er nicht einmal durch diesen Schreien, durch dieses Stoßen wach wurde. Sie haben ihn dann gerade noch wach gekriegt und sie konnten dann gemeinsam fliehen. Und unser Sendschreiben, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen wollen, das Sendschreiben an die Gemeinde zu Sardes, das hat es genau mit diesem Ruf zu tun. Wach endlich auf! Der Herr ruft verzweifelt in diese Gemeinde, die einen todesähnlichen Schlaf hat. Es ist der Versuch Gottes, sie wach zu kriegen, bevor sie umkommen. Schauen wir uns mal ganz kurz Sardes an. Sardes, das war eine Stadt, deren König, der bekannteste, den wir alle kennen, Krösus war. Krösus war sehr reich, er lebte im 6. Jahrhundert vor der Zeitrechnung, vor Christus. Und das hat sich ja so ein bisschen auch noch in unsere Zeit übertragen. Wenn jemand sagt, dass er doch das gar nicht alles bezahlen kann, dann sagt er so, bin ich denn Krösus? Bin ich denn so reich? Kann ich denn das alles bezahlen? Sardes war gewissermaßen die Geburtsstadt des modernen Geldes. Sardes war Mittelpunkt einer Wollindustrie und seine Bewohner waren wegen ihrer Vergnügungssucht, ihres schlaffen, verweichlichten und zügellosen Lebens und ihrer Vorliebe für Luxus bekannt. Wer die Gemeinde in Sardes in Kleinasien gegründet hat, wissen wir gar nicht. Wahrscheinlich war es Paulus oder einer seiner Mitarbeiter. Und das war ja dann vielleicht so Mitte der 60er Jahre des ersten nachchristlichen Jahrhunderts. Und wir haben ja, da wir von der Spätdatierung der Offenbarung ausgehen, dann hier rund die Gemeinde vor uns, wie sie eine Generation später sich geistlich in der Diagnose des Herrn darstellt. Jetzt sind also 35 Jahre, 40 Jahre vergangen. Was ist aus diesen blühenden paulinischen Gemeinden Kleinasiens geworden? Wir gehen wieder an dem jetzt schon bekannten Raster entlang, das der Herr ja selber in den Sendschreiben vorgibt, und schauen uns zunächst den Schreibbefehl und die Selbstpredikation an. Da heißt es, dem Gesandten der Gemeinde in Sardes schreibe, also wieder der Angelos der Gemeinde ist ja der Älteste, der Vorsteher der Ältestenschaft, das aber sagt, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Jesus stellt sich als der Gebieter über die Fülle des Geistes und als Herr der Gemeindeleiter, die in Offenbarung 1 als Sterne bezeichnet werden, vor. Aber wie sieht nun die göttliche Diagnose aus? Die Leute waren ja reich, also weit über Durchschnitt. Und dieser Reichtum müsste ihnen doch eigentlich ein Leben ermöglicht haben, in dem sie sich auch engagiert für die Gemeinde einbringen. Sie haben ja Zeit. Bestimmt gibt es dort blühendes geistliches Leben. Aber was sagt der Herr? Völlig daneben. Völlig daneben. Ich weiß um deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst. Denn Christen kommt ja, Christsein, Christus, kommt ja von Christus und Christus ist das Leben in Person. Du hast den Namen als Christ, dass du lebst, aber du bist tot. Kann Gott noch deutlicher reden? Aber du bist tot. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Werde wachsam. Wach auf. Ich habe deine Werke nicht als vollständig vor den Augen meines Gottes gefunden. Und in Vers 4 sagt der erhöhte Christus, aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die nicht ihre Kleider besudelt haben. Also eins der härtesten vorstellbaren Urteil über das geistliche Leben trifft die Gemeinde. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Zumindest müssen wir von einem todesähnlichen Schlafzustand in der Gemeinde ausgehen. Da stand also unsichtbar beim Eingang an die Gemeinde ein Schild, bitte leise eintreten. Vorsicht, Achtung, Gemeinde schläft. Aufrüttelnde Predigten sind nicht gewünscht. Lass die Gemeinde in Ruhe, bestätige sie, lass sie ihren Weg in Ruhe gehen. Es ist doch alles so schön, so bequem und wir haben uns alle so herzlich lieb. Und der Herr sagt, ich bin überhaupt nicht zufrieden. Hier muss ein Posaunenstoß in die Gemeinde. Wach auf, der du schläfst, der du tot bist. Es ist eine Schocktherapie und da das ja real vorfindliche Gemeinde waren und ich kann mir vorstellen, wie ich es auch schon bei anderen Sendschreiben gesagt habe, dass natürlich der Älteste, der diesen Brief von Johannes, der auf Patmos war, bekommen hat im Auftrag des erhöhten Herrn, dass der Älteste natürlich diesen Brief vielleicht mit den anderen Ältesten auch schon mal vorher im Kämmerlein gelesen hat und nun stellt er sich vor die Gemeinde und das sagt so etwas. Und das ist ja nicht irgendein Wort. Wenn es irgendein Mensch sagt, dann könnte man ja sagen, ja gut, das ist dem seine Meinung. Ich sehe das völlig anders. Es ist das Wort des Christus, das Wort des lebendigen Gottes. Es ist eine Schocktherapie. Es sollte ein Adrenalinstoß durch die Gemeinde gehen, durch das Herz derer, die Gott treffen will. Aber das ist ja genau das Problem bei Schlafenden. Die dies hören sollen, hören es gar nicht oder hören es unter Umständen nicht. Ich kenne deine Werke. Also der Herr kennt das gesamte Tun und Wirken. Vor mir ist nichts verborgen. Vor Menschen magst du glänzend dastehen, aber ich sehe, wie es wirklich ist. Schein ohne echtes Sein, Lauheit statt Glaubenseifer, Berufung auf Geisteswirken in der Vergangenheit, aber Erstarrung in der Gegenwart. Auf diesen Punkt bin ich besonders allergisch, wenn Geschwister zu Recht, muss man auf der einen Seite sagen, darauf hinweisen, was der Herr alles an wunderbaren Dingen in der Vergangenheit getan hat. Und manche leben dann ja nur noch in der Vergangenheit. Und man hat den Eindruck, mit bestimmten Vätern und Brüdern ist auch gleichsam der Heilige Geist verschwunden. Aber es ist doch derselbe Heilige Geist, der vor 40, 50, 100 Jahren gewirkt hat, der auch heute in unserer Mitte ist und der uns heute bewegen möchte, belehren möchte, dynamisieren möchte, in den Dienst stellen möchte, begabt, befähigt. Wir können nicht sagen, das war alles wunderbar vor 40, 50 Jahren. Herrlich, so Zeiten werden nie wiederkommen und jetzt dösen wir in seliger Erinnerung dem wiederkommenden Herrn entgegen. So nicht, so nicht. Elias Schrenk sagt, hinter dem Schein war viel Geistlosigkeit, Weltförmigkeit, ein geistlicher Schlafzustand mit der Tendenz des Sterbens. Das schlaffe, verweichlichte, vergnügungssüchtige Leben der Bewohner von Sardes hatte sich ins Gemeindeleben eingefressen. Es gab keinen offenbaren Götzendienst, keinen starken Druck von außen, nicht Kampf, nicht Streit, nicht Verfolgung. Deswegen wahrscheinlich auch kein freudiges Zeugnis von Jesus. Man war angefangen vom Engel der Gemeinde bis zum einfachen Gemeindeglied eingeschlafen. Und statt dass man das empfangene Heilsgut treu bewahrt, hat man die Kleider des Heils besudelt durch die Götzenverweichlichung, Luxus und Vergnügen. Ein Ausleger sagt zu Recht, ist das nicht gerade der Typ vieler Gemeinden von heute? Die Götzen, die diese Gemeinden auf heimtückische Weise bedrohen, sind Wohlstand, Verweichlichung, Luxus und Vergnügen. Man beruft sich darauf, dass die Dinge, die man besitzt oder tut, doch eigentlich keine Sünde seien. Die berufliche Karriere, der, wie man meint, wohlverdiente Wohlstand und Ruhestand, das schnelle Auto, das schöne Haus, der harmlose Film, ist das verboten? Das sind alles erlaubte Dinge. Aber wenn man vor tausenderlei Nebensächlichkeiten nicht mehr zum eigentlichen Leben kommt, dann ist die Gefahr des Einschlafens und letztlich sogar des geistlichen Todes gegeben. Er schreibt weiter, vor lauter Ablenkung und Vergnügung des irdischen Lebens hat man keine Zeit mehr für das Wort, für das stille Gebet, für die Gemeinde und ihre Belange. Man hat keine Zeit mehr, kein Interesse und allmählich geht dann das Gewohnheitschristentum in Schlaf über. Zuletzt regt den Schläfer nichts mehr auf, weder moderner Unglaube, noch unbiblische Gemeindeform, noch Sünde, noch Götzendienst. Vor lauter erlaubten möglichen Dingen geht das geistliche Leben unter. Willkommen im 21. Jahrhundert. Es ist ja interessant, dass der Herr eine wunderbare Eigenschaft hat. Der Herr lobt, wenn es nur irgend geht. Wenn nur irgendetwas ist, was zu loben ist, der Herr gehört nicht zu denen, die immer das Haar in der Suppe suchen. Der Herr gehört nicht zu denen, die immer das Negative herausstellen und das Negative aufbauschen, sondern der Herr hat ein gerechtes Maß und er sucht, wenn irgend möglich, etwas, was auch zu loben ist. Aber hier findet man bis auf wenige Ausnahmen nichts, was der Herr loben kann. Es wird fast nur getadelt. Stellen Sie einmal vor, wir würden als Gemeinde oder Sie als Einzelner einmal ein Blatt vor uns hernehmen und wir hätten in der rechten Spalte das, was Gott in unserem Leben loben könnte und in der linken Spalte das, was Gott nicht gefallen würde. Und die rechte Spalte müsste leer bleiben. Es gibt nichts oder fast nichts, das wir eintragen können. Sardes. Aber die linke Spalte rappelvoll. Wir haben ja eine absteigende Linie in den Sendschreiben. Bei Smyrna heißt es noch kein Tadel, bei der verfolgten, leidenden Gemeinde. Bei Pergamon, die ja die Irrlehre vom Rande geduldet hat, heißt es weniges wider dich. In Thyatira war die Irrlehre mitten in der Gemeinde. Sie wurde gelehrt, verkündigt, da habe ich vieles gegen dich. Und bei Sardes fast nur noch Tadel. Laodicea hält sich für reich und ist bettelarm. Sardes hält sich für lebendig und ist doch am Sterben. Und es ist ein Wunder der Treue Gottes. Wir hätten der Gemeinde nicht so ein Sendschreiben geschrieben, sondern wir hätten geschrieben, liebe Freunde von Sardes, war mal schön und es war lebendig bei euch, aber bei euch ist jetzt Hopfen und Malz verloren, auf nimmer Wiedersehen. Aber der Herr in seiner Liebe bemüht sich und der Herr in seiner Treue steht zu seiner Gemeinde. Wir haben ja dieses Bild in Offenbarung 1, dass er inmitten der Leuchter wandelt, der sieben Gemeinden, dass er die Sterne in seiner Hand hält. Also es ist immer noch eine Ekklesia, es ist immer noch eine Gemeinde, es ist immer noch Sardes und der Leiter der Gemeinde in der Hand Jesu. Und er kämpft um diese Gemeinde und in diesem Fall kämpft er mit diesem Schockschreiben an die Gemeinde. Die Therapieanweisung. Hans, wach auf, schreit der Herr. Hans, wach endlich auf. Du kommst um. Wach auf ist der große Ruf Gottes in diese verweltlichte, schläfrige Gemeinde hinein. Wach auf, der du schläfst. Ich lese uns noch einmal Vers 2 und 3. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Denn ich habe deine Werke als nicht vollkommen befunden vor meinem Gott. Eine moderne englische Übersetzung, die meisten von uns kennen ja Englisch, können Englisch, da heißt es in der Überschrift, to the sleeping church, zu der schlafenden Kirche, zu der schlafenden Gemeinde. Now wake up, jetzt wach auf. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und kehr um. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde über dich kommen werde. Und da müssen wir ein bisschen in die Geschichte der Stadt blicken, um zu verstehen, auf was der Herr hier anspielt. Die alte Stadt Sardes gruppierte sich um eine gewaltige Zitadelle, eine Naturfestung, die eigentlich unbezwingbar war. Also da war diese antike Stadt, und auf dem Berg war durch die natürlichen Gegebenheiten der Felsformation eine natürliche Burg, eine Felsenfestung, die so konstruiert war, so gebaut war, so geschaffen ist, dass sie eigentlich unbezwingbar war. Aber zweimal wurde sie in der Geschichte, bevor dieses Sendschreiben geschrieben wurde, doch bezwungen. Und zwar jedes Mal wegen sorgloser Schläfrigkeit und aus Überheblichkeit. Man hatte aus Überheblichkeit keine Wachen aufgestellt. Das eine Mal war 546 vor Christus von den Persern unter Kyros und das andere Mal 218 vor Christus von Antiochus dem Großen. Die Eroberer klommen die Felsen und überfielen die sorglose Besatzung wie ein Dieb in der Nacht. Und diese Geschichte war wohl bekannt. Und Jesus spielt in seinem Sendschreiben darauf an, ihr schlaft, ihr seid überheblich, ihr seid sorglos. Ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Du schläfst in dem Irrtum, dass du sicher bist, bist nicht wachsam, bist nicht auf dem Wachposten und merkst nicht, dass der Feind längst eingeschlichen ist. Wach auf! Man merkt nicht sein Eingeschlafensein. Man merkt auch nicht die Todesgefahr, in der man steht. Mahnende Stimmen werden nicht ernst genommen. Das kann doch nicht sein. Es ist doch alles so wunderbar. Der Herr segnet doch, oder? Was lässt einschlafen? Was sind eigentlich geistliche Schlaftabletten? Da ist sicherlich die Sattheit. Die Sattheit gepaart mit der Sorglosigkeit. Wo keine Gefahr ist, da wird man leicht müde. Oder wo vermeintlich keine Gefahr ist, müsste man ja genau genommen sagen. Denn wir nochmal zurückblicken in die Geschichte dieser Stadt, da müssen wir sagen, es war ja total gefährlich. Die haben ja einfach nur nicht damit gerechnet, dass man sie doch oben in dieser Burg, in dieser Naturfestung erobern kann. Und deswegen, weil sie mit keiner realen Gefahr rechneten, sind sie eingeschlafen, waren sie sorglos. Wenn man nicht in der Arbeit steht, im Dienst steht, sondern im Müßiggang, dann ist man auch nicht wach. Mangel an geistlichem Sauerstoff lässt einschlafen. Und eben die auch vom Herrn angesprochene tausendfache Zerstreuung mit Dingen, die an sich keine Sünde sind, aber in ihrer Massierung unser geistliches Leben kaputt machen. Einschläfernd ist auch ein Predigtdienst, der die religiöse Seele streichelt. Vollmachtslose Predigten. Schläft sie so schön, wenn der spricht? Ich weiß nicht, wer jetzt schläft. Hände hoch, wer schläft? Ja, ich meine, davon abgesehen, dass sich jetzt wahrscheinlich keiner traut zu melden, aber das wäre ja das Wesen, dass er sich gar nicht melden könnte, wenn er denn wirklich schläft. Wenn er denn wirklich schläft, das ist das Problem. Manche stören sich ja dann an den Weckrufen. Der Herr ruft ja wie einen Paukenschlag in die Gemeinde hinein, wach endlich auf, bevor es zu spät ist. Wach endlich auf. Die ganze Liebe, das ganze liebende Herz Jesu steht hinter diesem Ruf. Ich kann jetzt nicht mehr einfach so säusend in dein Leben reden. Du gehst den Bach runter, bei dir geht's geistlich kaputt. Wach auf. Es ist 5:05. Manche stören sich an den Weckrufen. David Livingstone berichtet von den eingeborenen Stämmen, die er, ich glaube im 19. Jahrhundert war das dann auch getroffen hat, in Afrika bei seinen Zügen. Und da gab es eingeborenen Stämme, die gesagt haben, gib uns endlich unseren Schlaf wieder. Und da lag natürlich Folgendes zugrunde, dass diese Stammes- und Sippengesellschaften in Afrika auch eine Kultur der Rache hatten. Das heißt, die haben sich gegenseitig überfallen, beraubt, dann gab es vielleicht auch Morde und so weiter und dann gab es den Rachefeldzug und wieder zurück die Rache und so war da ständig Unruhe und das geschah natürlich oft nachts. Sie hatten keine Ruhe mehr. Ständig diese Angst, gib uns unseren Schlaf wieder. In dieser Situation berechtigt, in dieser Situation verständlich. Aber wenn eine Gemeinde sagt, gib uns unseren Schlaf. Kühner sagt, wenn aber diese Bitte in unserer Gemeinde so zum Ausdruck kommt, dass Menschen ihre Ruhe haben und nicht aufgeweckt werden wollen vom Evangelium, dann ist das eine tödliche Bitte. Die Predigten sollen uns beruhigen und versichern, dass alles in Ordnung ist. Die Gottesdienste sollen schön sein und uns in unserem Geschäft und Beruf, Gelderwerb und Lebensgenuss nicht stören. Gib uns Schlaf. Gib uns den süßen Schlaf durch das Evangelium von der Liebe Gottes und der Herrlichkeit des ewigen Lebens. Doch, so sagt Kühner, das wirkliche Leben, das wirkliche Evangelium möchte auch aufwecken und das Signal geben zum Kampf gegen die Sünde und die Bequemlichkeit, gegen Genusssucht und Lustprinzip, gegen den Zeitgeist und gegen Modetorheit, gegen Unglaube und Aberglaube. Darum ist unsere Bitte, gib uns ein Erwachen und eine Erweckung. Wach auf! Wir haben auch beim Apostel Paulus diesen wachmachenden Ruf. Wache auf aus den Toten! Der du schläfst und aufleuchten wird dir der Christus. Und es ist ja erstaunlich, dass die Bibel sich nicht gegen diese 6, 7, 8 Stunden Schlaf nachts wendet. Die brauchen wir einfach. Das ist klar. Sondern gegen einen geistlichen Schlaf. Schauen Sie, es heißt in dem Psalmen, siehe der Hüter Israels, nicht schläft er, noch schlummert er. Haben Sie schon morgens mal in der stillen Zeit Ihr Gebet gegen den Himmel geschickt und es kam die Antwort, kein Anschluss heute? Empfänger schläft? Gott ist immer wach, es ist eine geistliche Qualität, wach zu sein. Und zum Wachsein gehört auch, auf andere Acht zu haben. Wer schläft, ist nicht nur selber in der Gefahr, sondern kann auch nicht auf andere Acht haben. Man kann nach 1. Timotheus 1 und 4 sein Glaubensschiff auf die Klippen setzen, wenn man die Wache an Bord in gefährlichen Wässern unterlässt. Man kann im Glauben Schiffbruch erleiden. Und das gehört eben auch zum Evangelium. Das steht auch in den paulinischen Schriften. Das steht auch im Neuen Testament. Und nun ergeht eben dieser dreifache Ruf Gottes in die schlafende, in die sterbende Gemeinde. Erstens, werde wach. Zweitens, kehr um. Drittens, befestige das Übrige. Ein dreifacher Ruf in diese Gemeinde. Nun müssen wir ganz kurz innehalten und uns das nochmal so vor Augen stellen. Es gibt ja, verstehen Sie das jetzt bitte recht, keine reine Gemeinde. Weder die Gemeinde in Sardes, noch die in Ephesus und auch die Lahö-Gemeinde oder sonst eine Gemeinde irgendwo auf der Welt ist eine reine Gemeinde. Damit meine ich nun nicht sittlich-moralisch, das sowieso auch nicht, sondern in dem Sinn, dass sie nur aus wirklich Gläubigen besteht. Aus solchen, die wirklich Jesus als ihren Herrn bekennen und von Herzen glauben. Sondern eine wirklich real verfindliche Gemeinde, damals wie heute, besteht immer auch aus Menschen, die aus welchem Grund auch immer angezogen sind. Manche gehen Jahre und Jahrzehnte in eine Gemeinde, ohne wirklich durchgebrochen zu sein. Es sind Jugendliche da, die einfach in einer christlichen Familie aufgewachsen sind und mitgehen. Es sind Ehegatten da, die aus Liebe und aus Beziehung zu ihrem Ehegatten mitgehen. Also eine reine Gemeinde gibt es nicht. Und das müssen wir immer auch bei den Sendschreiben betrachten, bei dem, was der Herr sagt. Es gibt verschiedene Gruppen in der Gemeinde. Der Herr ruft hinein, werde wach und stärke, befestige, mach stark, stütze das andere, das sterben will. Wachsein ist ein göttlicher Qualitätsbegriff. Der Herr schläft nicht. Eigentlich heißt es, werde ein Wachender. Und die lateinische Übersetzung aus dem ausgehenden 4. Jahrhundert von Tertullian, die Vulgata, hat hier ein Wort Vigilans. Das müsste man wiedergeben, wachend, wachsam, scharf beobachten, das in Beziehung steht in der Bezeichnung für die antike römische Feuerwehr. Werde wach wie die Feuerwehr. Hellwach. Ich wohne ja gegenüber von der Feuerwehr und wenn die zum Einsatz fahren, Hut ab, Chapeau. Die sind also mit ihren Autos zack, zack, zack und dann geht's kaum eine Minute, geht's Tor auf und der erste Wagen, Leiterwagen oder Löschwagen fährt raus und die springen rein und ziehen sich im Wagen noch an. Und ehrlich gesagt, wenn die Hütte brennt, das erwarten wir doch auch. Was wären das für eine Truppe, die da rumschläft, rumdrölt, da hast du den Schlauch gesehen, nee, ich nicht, weißt du, wo der Asbestanzug liegt, keine Ahnung, wo ist der Autoschlüssel, weiß ich auch nicht, oh, wir haben Tanken vergessen, ach, hol mir erstmal einen Leberkäse, das brennt auch noch länger dort. Werde hellwach wie die Feuerwehr. Wenn die im Einsatz sind, da kannst du keinen Schlafmenschen dabei haben. Da musst du hellwach sein. Es ist interessant, dass es, ich habe mal im Internet ein bisschen recherchiert, nun auch Firmen gibt, die sich dieses Motto sozusagen als Leitmotiv für ihre Firma gegeben hat. Sicherheitsfirmen nennen sich dann Semper Vigilans. Allzeit wach. Oder auch Virensoftware. Ja? Always watch. Immer aufpasst. Ich bin immer hellwach. Und das will der Herr. Geistlich hellwach. Das ganze Neue Testament fordert uns zur Wachsamkeit auf. Wachet. Der Feind schläft nicht. Über 20 Mal wird dieser Wach- und Weckruf im Neuen Testament an uns gerichtet. Es ist auch interessant, dass es hier keinen Aufruf gibt, die Gemeinde zu verlassen. So nach dem Motto, entschuldigen Sie das Wort, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Sein untergehendes Schiff, was sollen wir hier noch? Es gibt ja manchmal auch die Aufforderung, auch in früheren Jahren an die langen Steinbauhöhe, um was kümmert ihr euch alles noch? Marschiert doch alleine durch. Der Herr kommt bald. Ihr müsst zum Ziel durchmarschieren. Lasst die, die da hinten sind, da hinten liegen. Aber es ist wichtig, dass man auch erkennt, wie in Korinth oder hier in Sardes, dass wir auch einen Auftrag haben, in einem schlafenden und sterbenden Laden. Es heißt nicht, werde wach und dann nimm die Hacken in die Hand und guck, dass du wegkommst von diesem Laden. Sondern werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Das ist erstaunlich. Wenn man aufwacht, geistlich aufwacht, dann dient man. Schlafende und Sterbende leben sich selber, sie dienen nicht. Und wenn Sie nur mal diesen Maßstab in Ihr eigenes Leben nehmen, Wachende dienen, kümmern sich um andere, sind wachsam auch für andere, Schlafende und Sterbende leben sich selber, dienen nicht. Wach werden und bleiben durch Dienst. Und zu diesem Wachwerden und Umkehren gehört auch das Nachdenken und sich erinnern, wie es einmal war. Und da kann einen ja unter Umständen ein heiliger Schrecken durchfahren. Es gibt ja, manchmal hat man so Situationen, dass man Menschen trifft, die man 20 Jahre nicht gesehen hat. Und das ist ja so bei Klassentreffen und auch bei anderen Treffen schon ganz interessant. Was ist aus dem geworden? Was ist aus dem geworden? Was? Das bist du? Das hätte ich ja nie gedacht. Was machst du? Das gibt's doch nicht und so. Und das gibt's ja auch im geistlichen Bereich. Und manchmal muss sagen, wow, wow, das habe ich in 20 Jahren nicht gesehen, aber was ist aus dem geworden? Und manchmal, und ich muss neulich jemand sagen, nicht um ihm weh zu tun, schon um ihm weh zu tun, aber aus Liebe weh zu tun. Was ist bloß aus dir geworden? Wo bist du bloß hingekommen? Wie tief bist du gerutscht in deiner schiefen Ebene nach unten? Werde wach! Wir hatten ja am Freitag das Konzert und ich habe erst im Nachklapp mitgekriegt, dass für die Künstler, die sich ja auch ein bisschen da schick machen müssen, mein Spiegel aus meinem Büro genommen wurde. Da ich aber so gut wie nie reinschaue, habe ich das gar nicht gemerkt. Und erst als er wieder vor meiner Tür stand, dachte ich, das Ding, ja Moment, das gehört ja in deinem Büro, das ist ja deiner, das ist dein Spiegel. Und wir sollten auch mal in den geistlichen Spiegel gucken, durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes. Und da kann man einen Schreck kriegen. Da kann man einen Schreck kriegen. Manchmal mache ich so, dass ich mir Dinge, die nicht gut laufen, auf einen Zettel schreibe. Und den lege ich dann an meinem Schreibtisch so, Sie kommen ja nicht in mein Büro, jedenfalls nicht zu Hause, so rechts unten unter meine Mappe. Und den vergesse ich dann selber. Und nach Wochen oder manchmal Monaten taucht dieser Zettel wieder auf. Und ich schiebe ihn wieder so hoch und gucke mir hin, was war vor einem Vierteljahr so, wo waren die Schwachpunkte in deinem geistlichen Leben. Und manchmal gibt es ein heiliges Erschrecken. Du bist ja wieder in den alten Trott gekommen. Du bist ja wieder in der Soße gelandet, was das betrifft. Wach auf, wer schläft? Kennen Sie das, wenn sich ein Ehepaar abends im Ehebett auch noch die Dinge des Tages erzählt? Beide sind eigentlich schon recht müde. Und dann kann es ja sein, dass einer spricht und vielleicht hat er auch noch eine monotone Stimme und redet ein bisschen leise. Und irgendwann wird die Atmung des anderen sehr gleichmäßig und sehr tief. Und dann kommt die Frage, wie siehst denn du das? Es kommt gar keine Antwort mehr. Und dann ist die Kontrollfrage immer, was war das Letzte, was ich gesagt habe? Und dann kommt etwas, was weiß ich, wie viele Minuten vorher. Und das ist ja das Problem. Schauen Sie, ich rufe in die Gemeinde jetzt hinein, im Namen und im Auftrag Gottes, werde wach. Wachen Sie auf. Das ist das Problem, Schlafende hören so schlecht. Wenn man sehr müde ist, da kann man selbst den Wecker überhören. Der große Ruf Gottes in unser vielleicht eingeschlafenes, hypnotisches Christsein, der Weckruf der Liebe Gottes. Doch wie wird man wach? Wie wird man hell wach? Wie ein Feuerwehrmann im Einsatz. Ich habe schon gesagt, man braucht einen geistlichen Wecker. Und das ist in Predigten und Gesprächen manchmal genau das, was einen nervt, was einen stört. Ja, unser dreijähriger kleiner Micha sagte neulich, als seine Mutter zu Recht mit ihm schimpfte, der Gott hat die Kleinen nicht geschaffen, dass die Großen mit ihnen schimpfen. Aber wenn es doch sein muss, es hilft doch nichts, wenn es doch sein muss. Man braucht manchmal Dinge, die einen stören, die im ruhigen Ablauf nerven. Nun, es gibt auch andere Dinge, die nerven. Also nicht, es gibt ja so Penetrantnerver. Das soll nicht die Rechtfertigung dafür sein, dass alles, was nervt, wirklich geistlicher Weckruf ist. Aber es sind manchmal genau die Dinge, die uns stören. In einer Predigt, in einem Gespräch oder auch in einem permanenten daran jemand erinnern, die der Weckruf Gottes, der geistliche Wecker in unserem Leben sind. Es geht also darum, dass wir wach werden, indem wir unsere Situation erkennen. Die Realität wahrnehmen. Schau doch mal in den Spiegel, so sieht's aus. Ich denke an eine Situation, kurz nachdem wir hierher gezogen sind. Ein Großer sollte auf einen Kleinen aufpassen und das ging irgendwie nicht so gut. Jedenfalls meine Frau kommt ans Haus und guckt hoch, da ruft der Kleine mit 2 Jahren, hallo, sitzt oben auf dem Fensterbrett des 2. Stocks. Sie können sich vorstellen, was da in einer Mutter vorgeht. Hellwach, Adrenalinschock, hochstürmen. Jetzt vorsichtig die Tür aufmachen, du willst ihn ja nicht, willst ja nicht, dass er hinausfällt vor Schreck und dann langsam hingehen. Aber da war sie hellwach und sowas brauchen wir manchmal. Wir brauchen einen geistlichen Adrenalinschock. Einen Wake-up in unserem Leben. Einen Ruf Gottes, dass mal richtig alles wackelt und das Geschirr wieder aus dem Schrank fliegt. Im Bild gesprochen. Wir neigen zur Lauheit, zur Trägheit, zur Sattheit. Es läuft doch so schön. Wir nisten uns gerne ein. Wir werden gern träge. Da ist es gut, immer wieder mal sich neu bewusst zu werden, dass Gefahr droht, dass es einen Feind gibt, dass wir uns einen Adrenalinschock vom Herrn geben lassen. Ich war neulich beim Arzt, so eine Vorsorgesache und so weiter. Und als ich rausgegangen bin, schoss mir so durch den Kopf, dass es ja jetzt, auch an diesem Tag, an dem ich das gemacht habe, Menschen gibt, die mit einer Information den Arzt verlassen müssen, der einen niederschmettert. Sie haben Krebs. Also ich nicht. Ich sage nur, ich musste nur so dran denken. Aber schauen Sie, was sagt der Herr hier eigentlich anderes als, ihr habt geistlichen Krebs. Ihr habt geistlichen Krebs und merkt es nicht einmal und kommt nicht zu dem Arzt Jesus. Ihr dämmert vor euch hin und der Meinung, es ist alles gut. Dabei ist es 11:55 in deinem Leben. Denk mal nach, wie das früher war, wie du gestartet bist, was der Herr dir gegeben hat und was ist jetzt daraus geworden. Okay, ich hoffe, wir sind jetzt wach. Vielleicht waren wir es auch schon vorher. Aber jetzt gilt es, nach dem Arbeitsauftrag Jesu nicht nur an sich zu denken, sondern der göttliche Auftrag lautet, stärke das Übrige. Es ist interessant, dass die lateinische Übersetzung eigentlich ein Wort hat, das wir aus dem sakralen Akt der Konfirmation kennen. Bekräftigen, bestärken. Manche sehen die Not, denken nur an sich und kommen gar nicht auf die Idee, dass der Schlafzustand um sie herum auch etwas mit ihnen zu tun hat. Der Herr sagt nicht, werde du wach und kümmere dich dann ganz allein um dich. Sondern der Herr sagt, werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Die Schlafenden. Sie haben Schlafende, dann haben sie einen Auftrag. Dann haben sie einen Auftrag. Erstmal selber wach werden und zweitens sich um die kümmern, die schlafen. Denken Sie mal an die Menschen in Ihrer Gemeinde, Ihrem Hauskreis, dort Schlafende. Das ist Ihr Aufgabenfeld. Paulus hat es in einer vorbildlichen Weise getan. Darum wachet und denke daran, sagt er den Ältesten von Ephesus in Milet, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, ganz wunderbare Vorträge zu halten. Und ihr wart ganz erhoben von meinen Predigten. Und ihr dachtet, sowas haben wir ja noch nie gehört. Sondern der Apostel Paulus, die wissen, dass ich das Falsche zitiert habe, der ging von Herz zu Herz und der ging ins Zentrum der Persönlichkeit. Ihm ging es um den Menschen, nicht um religiöse Bedürfnisbefriedigung. Er hat natürlich auch Dinge gesagt, die Gott ihm geoffenbart hat, aber er wollte das Herz der Menschen. Und darum sagt er, darum wachet und denke daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Mensch, mach doch das nicht. Das ist dein Untergang. Bleib stark in der Sache. Paulus hat in jeder Hinsicht seinen Seelsorge- und Verkündigungsdienst als Apostel getan. Nun, nur wer selber hellwach ist, kann andere aufwecken. Das ist eine Binsenweisheit. Wenn zwei schlafen, verschlafen beide. Ich denke an einen Verkündiger, der vor einigen Monaten oder war schon 1-2 Jahre mal gesagt hat, er hat ein Problem gehabt, dass er grundsätzlich zu spät kam. Und da hat er sich eines Tages vorgenommen, diesmal nicht. Und er fuhr so rechtzeitig los, dass er eine Stunde vor dem Termin, dem er eigentlich da sein musste, schon unten am Parkplatz war. Er sagte, was mache ich jetzt, habe ich noch eine Stunde Zeit? Ach, ich lege mich noch mal kurz ins Auto, ja. Und Sie wissen schon, ich höre es an Ihrem Lachen, wie es ausgegangen ist. Er hat verschlafen, kam wieder zu spät. Also man muss wach sein, um einen anderen wecken zu können. Nur wer selber hellwach ist, wie die Feuerwehr, Achtung, es brennt. Der Schuppen brennt. Jetzt kann man nicht schlafen, der Schuppen brennt. Der Herr sagt, Sardes, es brennt bei euch. Lichterloh, es brennt. Nur wer selber klar steht und sieht, kann anderen Orientierung und Licht geben. Und nur wer selbst in Christus feststeht, kann andere befestigen. Es heißt nicht, lieget in der Wahrheit, lieget in der Gnade, ruht euch aus in der Wahrheit, sondern stehet in der Wahrheit, stehet in der Gnade. Man kann ja im Stehen so gut wie nicht schlafen. Es gibt ja so ein paar Künstler, die können das vielleicht, oder wenn man auch völlig übermüdet ist, aber im Normalfall ist es ja nicht. Im Normalfall kann man im Stehen nicht schlafen. Und die Schrift fordert uns auf, geistlich Stehende zu sein, die Lasten tragen können, die wach sind und ein Auge auf die anderen haben. Stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Und um wach zu sein, muss man im Wort der Wahrheit zu Hause sein. Man muss die prophetischen Grundlinien kennen, um die Zeichen der Zeit zu beurteilen. Man darf und soll und muss ein Leben des Gehorsams und des Dienstes führen. So denke nun daran, wie du empfangen hast. Halte es fest und tue Buße. Acht haben auf die Lehre. Gebet, Stille vor Gott. Acht haben aufs prophetische Wort. Mann, die Welt bricht bald auseinander und die Gemeinde schläft. Ich kann es gar nicht verstehen, wie jemand, nicht der geistlich wach ist, sich auch für das interessiert, was in der Welt geschieht, mit der Bibel in der Hand. Wer weiß, wann die nächsten großen Auseinandersetzungen sind. Merken Sie denn nicht, dass das ganze Gefüge dieser Welt am Rutschen, am Brechen ist? Ich will Ihnen keine Angst machen, aber wir leben in einer Zeit, in der sich das endzeitliche Wort wirklich erfüllen kann und wird. Und manche merken es nicht, die schlafen. Ist auch so schön. Wer schläft, hat keine Probleme. Und wer keine Probleme sehen will, der schläft am besten. Aber der Herr sagt, werde wach. Werde hellwach. Acht haben aufs prophetische Wort. Geistliche Gespräche führen. Nun, was verheißt der Herr denen, die wach werden und sich um die übrigen kümmern? Mit anderen Worten, was bekommen die Überwinder der Gemeinde, die sich an den Sieger Jesus halten und deswegen siegen können? In der Überwinderverheißung, die wir zusammen lesen, zum Schluss mit der Aufforderung zum Hören, heißt es, von denen, die ihre Kleider nicht besudelt haben, sie werden mit mir in Weiß wandeln, denn sie sind dessen würdig. Wer, Vers 5, überwindet, der wird mit weißen Kleidern umhüllt werden und keinesfalls werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens auslöschen. Ich werde seinen Namen vor meinem Vater und vor den Augen seiner Engel bekennen. In Sardes, der Stadt der Wollweber, war es verboten, mit schmutzigen Kleidern die Tempel der Götter zu betreten. Um als Bürger der Stadt geführt zu werden, musste man saubere Kleider tragen. Und das wird nun vom Herrn übertragen auf die Kleider des Heils. Haben Sie sich schon mal schmutzig gemacht? Blöde Frage. Wer irgendwie ein bisschen unterwegs ist, vor allem wer arbeitet, der wird auch schmutzig. Haben Sie auch mal Ihre geistlichen Kleider schon schmutzig gemacht? Wohl auch, wie ich auch. Aber es gehört zum Wachsein dazu, dass man die Kleider immer wieder waschen lässt im Blute Jesu. Der Apostel Petrus schreibt auch etwas vom eingeschlafenen Zustand, der nicht mehr scharf sehen kann. Er sagt, ihr habt die Reinigung eurer täglichen Sünden. Das heißt, er hat sich täglich nicht den Puls gefühlt, aber er hat täglich sich durch den Geist Gottes zeigen lassen, was muss ich heute bereinigen vor meinem Herrn. Ihr habt die tägliche Reinigung eurer Sünden längst vergessen. Das bedrückt euch gar nicht mehr. Und seid darum kurzsichtig. Habt keinen klaren Blick mehr, blickt nicht mehr durch. Wenn ich meine Brille abnehme, ich habe nur 2,75 Dioptrien, geht also noch, aber ich habe schon Mühe. Ich würde zweite, dritte, vierte Reihe schon gar nicht mehr erkennen. Und so laufen Christen durch die Welt, die blicken nicht klar. Die blicken nicht durch. Es wird übertragen auf Christen, dass sie saubere Kleider haben sollen. Wer überwindet, dazu gehört die fortwährende Reinigung von Sünden im Blute Jesu. Bleibt im Buch des Lebens stehen, wo auch Paulus und seine Mitarbeiter verzeichnet sind. Philipper 4, Vers 3. Eingeschlafene, verweltlichte Christen, die nur den Namen haben, dass sie leben, aber in Wirklichkeit tot sind und nicht auf den Umkehrruf Jesu hören, jedoch nicht. Das ist eine ernste Sache. Wort des lebendigen Gottes. So ruft uns Gott heute wie der Gemeinde vor 1900 Jahren zu, wach auf, der du schläfst, werde wach, festige das Übrige. Lass dir von mir zeigen, wo der tödliche Schlaf in deinem Leben ist. Schau in den geistlichen Spiegel. Nun hat die Gemeinde den Bogen bekommen. Wir wissen es nicht. Jedenfalls gab es in der Kirchengeschichte, erwähnt von Eusebius von Caesarea, Ende des 2. Jahrhunderts einen Mann in Sardes, der hellwach war, Mileto von Sardes, der Bischof. Von daher können wir schließen, dass die Gemeinde diesen Weck- und Wachruf gehört hat. Die hat den Bogen gekriegt. Kriegen wir ihn? Kriegen wir den Bogen? Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Ich darf Sie bitten, zum Gebet sich zu erheben. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Weckruf in unser Leben. Und du weißt, wie leicht wir auch bereit sind, das wegzuschieben, was du in unser Leben auch gibst als Störendes, als Wachmachendes. Du siehst jetzt auch die Gefahr, dass dort, wo du uns angesprochen hast, mich und meine Geschwister, dass wir die Versuchung haben, das jetzt wegzuplappern, wegzuschwatzen, wegzutheologisieren, wegzuerklären, wegzuschweigen, wegzudrücken. Haltest du wach in uns, dass wir uns diesem Bild im geistlichen Spiegel stellen, dass wir wach werden und wach bleiben. Wir bitten dich auch für unsere Gemeinde, dass wir hellwach sind wie die Feuerwehr. dass wir im Einsatz sind, dass wir die Augen offen haben und dass wir nicht nur uns leben und uns um uns selbst drehen und nicht das andere sehen, das im Begriff steht zu sterben. Und die Welt um uns her, die aus den Fugen gerät und die auf das Wort des Lichtes wartet. Hab du von Herzen Dank, dass du dir so viel Mühe mit uns gibst und dass du auch wie eine Posaune manchmal in unser Leben rufst. Lass uns nicht vorbeigehen an deinem Weckruf. Dich wollen wir ehren und loben, durch Glauben und Gehorsam. Amen.